Heute mit den beiden Gründern von Cinekeeper, Philipp Herbort und Kevin Domanski.
Es hätte jetzt keinen Sinn gemacht am Anfang, wo man vielleicht mehr Geld hätte verdienen können durch zum Beispiel Imagefilme und mittelständische Firmen, jetzt eine Webseite zu bauen, wo wir beide in einem weißen Hemdchen da stehen und den Daumen in die Kamera zeigen und ein Elmex-Lächeln rausholen. Da sind wir einfach nicht. Also wir haben uns schon von vornherein irgendwie mit Käppi nach hinten und Tanktop und auf dem Profilbild ist dann halt irgendwie das Red Bull in der Hand und die Kippe im Mundwinkel. Da haben wir uns irgendwie für entschieden. Das ist auch so ein bisschen riskant vielleicht, dass man so direkt so auftritt, weil man ist halt jetzt kein Rockstar, man ist keine Band, die das jetzt auch noch in der Arbeit verkörpert, sondern man macht ja auch ganz viele solide und seriöse Aufträge.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich bin heute im Büro und im Studio der Dortmunder Videoproduktionsfirma Cinekeeper. Die wurde 2015 von Philipp Herbort und Kevin Domanski gegründet. Und da sie sich beide im Vorgespräch ja schon quasi als altes Ehepaar, das ständig aufeinander hockt, bezeichnen, freue ich mich sehr darüber, heute beide im Podcast begrüßen zu dürfen. Moin Moin.
Moin Moin.
Hallo.
Hallo. Wenn man Videoproduktion macht, gilt das ja gemeinhin als auch extrem anstrengend und man hockt den ganzen Tag wirklich aufeinander, wie es ja schon beschrieben hat. Man wartet aufs richtige Wetter, dreht und muss stundenlang mal lochen. Phil, wie schafft ihr beiden das eigentlich, dass ihr euch nicht wirklich irgendwann tierisch auf den Sack geht?
Gar nicht. Also wir gehen uns wirklich auf den Sack, aber wir lieben uns auch und ich glaube, das ist dann halt auch so, Verbindung, die man braucht. Also man verbringt 24/7 zusammen. Man hat schöne sowie schlechte Momente zusammen und ackert viel und dann ist der eine mal schlecht drauf, dann ist der andere mal schlecht drauf. Ich glaube, wenn zwei Leute in dieser Konstellation zusammenarbeiten und sagen, sie haben sich noch nie gestritten, dann ist das eine dreiste Lüge. Und das gehört aber auch irgendwie dazu, dass man sich dann wieder zusammenrauft und irgendwie dann wieder an den Start geht. So.
Alles klar. An den Start gegangen seid ihr 2015, wenn ich das richtig erkannt habe, ne? Genau. Yep. Kevin, ihr wart vorher an der FH Dortmund, wenn ich das richtig recherchiert habe, und habt den Studiengang Film und Sound belegt. Da habt ihr euch kennengelernt, oder?
Genau, wir haben, ich meine, das war Ende 2013, dass wir uns beide bei der FH Dortmund beworben haben uns darüber halt irgendwie kennengelernt, relativ schnell gemerkt, dass man halt gut zusammenarbeiten kann und die ersten Uni-Projekte dann halt auf jeden Fall gestemmt. Und ich meine, so richtig hat es angefangen, als wir 2014 den Roadtrip gemacht haben, wo man dann halt irgendwie auch nochmal mehr in eine Richtung,
Firma
gedacht hat und dann halt Bock hatte, mal was Kreativeres zu machen, wobei das kann man halt dann einfach
was heißt
natürlich
Roadtrip?
Auch. Roadtrip, wir waren für eine Woche halt komplett in Südfrankreich unterwegs und haben da halt versucht, irgendwie schöne Aufnahmen zu machen und das war halt so tatsächlich so ein sehr, sehr, sehr tiefer Punkt bei uns allen oder bei uns beiden, wo man halt so gemerkt hat, okay, man kommt halt auch nicht nur in der Uni klar, sondern halt auch dann auf längerer Zeit so. Und das war tatsächlich in Marseille, wo wir dann irgendwie auch nach einem Firmennamen gesucht haben und dann hat man halt immer schon darüber gesprochen, okay, Cinekeeper und was ist, wenn wir Cinekeeper hier, Cinekeeper da, aber wir müssen noch einen Namen suchen. Ja, aber eigentlich hat er dann immer gesagt, so ja, wir reden doch gerade die ganze Zeit schon über uns als Firma und der Name ist Cinekeeper. Und
also habt ihr während des Studiums?
Während des Studiums haben wir uns dann halt gegründet und dann hat man halt schnell gemerkt, dass man dann irgendwie in Richtung Selbstständigkeit gehen möchte und das war auf jeden Fall gut, dass wir uns halt an FH beworben haben, dass wir das durchgezogen haben da und dadurch ist halt jetzt die Zusammenarbeit entstanden, die halt fast seit und auch eine gute Freundschaft seit 6 Jahren. Ne?
Also das war schon immer so euer Ziel, dann auch sehr schnell euch selbstständig zu machen?
Ja, ich glaube...
Also aus welchem Grund auch?
Ja, ich glaube, das hat sich so entwickelt. Also ich meine, 2014 waren wir im zweiten Semester. Und da weiß man ja eh noch nicht so hundertprozentig, wo man hin will. Also ich meine, man kriegt ja dann durch die Uni irgendwie die ersten Einblicke. Man hat irgendwie Möglichkeiten, was man machen kann so. Und bei uns war das halt... also ganz, ganz trivial, dass Kev quasi von seinem alten Fahrschullehrer damals eine Anfrage bekommen hat, ja, kannst du nicht mal irgendwie so einen Imagefilm drehen oder sowas, so, du machst doch jetzt irgendwie was damit. So, und da wir jetzt die ersten 2-3 Uni-Projekte schon zusammen gedreht haben, Und das so ganz gut geklappt hat, hat er mich dann gefragt, jo, vielleicht nicht Bock irgendwie hier und da, und dann haben wir uns das mal angeguckt und hier und da, und man ist natürlich erstmal froh, der erste Auftrag, und dann gab's da auch noch 2-3 Euro für, so, und dann haben wir uns gesagt, ja komm, wenn wir jetzt irgendwie da schon bei der Fahrschule vielleicht hinten noch irgendwie ein Logo hinten reinpacken, so, dann machen wir vielleicht noch eine zweite Fahrschule, oder vielleicht kommt dann irgendwie die Cafeteria von gegenüber auf uns zu, und da können wir uns vielleicht ja neben dem Studium ein bisschen was dazu verdienen. So. Und das war dann halt auch, glaube ich, so die Zeit in Südfrankreich, wo wir dann wirklich in Marseille irgendwie auf die Servierten abends beim Bier probiert haben, mal Logoskizzen zu machen und sowas. Und ja, da ist dann eins zum anderen gekommen, und ich glaube, bevor wir den Fahrschuljob gedreht haben, haben wir noch 2 andere Sachen gemacht, weil sich das wieder hingezogen hat, und wie das irgendwie so in der Branche ist, kommt es eigentlich nie so, wie man plant, sondern es kommen immer 5 andere Sachen dazu und 5 andere Sachen fallen weg.
Ja. Hattet ihr da schon so ein konkretes Ziel vor Augen, als ihr gegründet habt? Ihr habt ja viel gesprochen und geplant, also wusstet ihr schon, wo ihr so hin wollt?
Also wir wussten, dass wir nicht in Richtung Spielfilm gehen wollen, sondern wir wussten, dass wir halt auf jeden Fall in Richtung Musikvideo, in Richtung Fashion und vor allem halt irgendwie in Richtung Werbung gehen möchten, halt irgendwann mal. So, unser Ziel war es halt schon immer so, ja, wir wollen halt irgendwie die Auto-Werbung drehen, wo man dann halt sich richtig Zeit nimmt, da halt alles perfekt zu machen und dann ja, mit einer gewissen Vorplanung, Vorbereitung und dann ja, sich halt mal nicht innerhalb von einer Woche auf ein Projekt zu konzentrieren, sondern halt sich die Zeit nimmt und halt dann irgendwie 2-3 Monate für ein großes Projekt und das dann halt dann dementsprechend richtig schön macht. So, also das war halt schon mehr unser Ziel, und da sind wir halt immer noch dran, dahin zu kommen, besonders halt im Bereich der Werbung. Und ich glaube, im Bereich so Musikvideos und halt, ich sag mal, ja, ein bisschen im Fashion-Bereich hat man sich halt, glaube ich, schon gesetzt. Das ist halt das, was wir auch erreichen wollten. Da sind wir noch lange nicht da, wo wir hin möchten. Aber das war von Anfang an eigentlich schon so, ja, da möchten wir hin, und das scheint zu funktionieren.
Wie seid ihr denn an die ersten Aufträge gekommen? Gut, die allerersten hast du ja jetzt beschrieben, aber wie seid ihr so an Folgeaufträge gekommen? Wie konntet ihr euch denn auf dem Markt auch überhaupt so mit dieser Thematik platzieren, ohne jetzt, ich sag mal, für einen Mittelständler irgendwelche Imagefilme zu drehen und Werkshallen abzudrehen?
Ja, also im Endeffekt sind halt unsere ersten 1 bis 2, wenn nicht sogar noch 3 Jahre eigentlich komplett auf Selbstinitiative gegründet. So. Also die ersten Sachen, die wir gemacht haben, abgesehen jetzt von dieser Anfrage, die ich gerade beschrieben habe, war es halt echt so, dass wir auf Leute zugegangen sind.
Okay, also schon aktiv dann.
Ja. Genau, also ich meine, im Endeffekt steht man dann da. Jetzt, ich meine, dieses ganze Firma-Modell-Geschäft ist ja da noch nicht da. Du hast ja einfach nur Bock, was zu machen, und du hast jetzt irgendwie einen Namen und ein Logo, den du gerne in die weite Welt raustragen willst und wo du was dahinter setzen willst, und du hast ja als Filmstudent im 2. Semester einfach nur Bock, irgendwas zu drehen. So, da hätte jetzt auch, weiß ich nicht, der Kioskbetrieb Müller kommen können, und wir hätten irgendwie Slow-Mo-Aufnahmen von seiner Kaffeemaschine gemacht und hätten irgendwie probiert, diesen Kiosk irgendwie in bester Hollywood-Art und Manier in Szene zu setzen. Das heißt, wir haben alles probiert, so, und ja, also ich meine, so das erste größere Projekt war dann halt wirklich auch mit Fuchsteufels Wild. Ist ganz lustig, weil wir mit den beiden jetzt quasi auch immer noch zusammenarbeiten, und das war dann zum Beispiel so eine Sache, wo wir gesehen haben, okay, kleines Klamottenlabel, irgendwie Indie.
Aus Berlin, also, ne?
Nee, die kommen aus Essen.
Ach, aus Essen.
Dorsten, Schrägstrich Essen. Ja, so okay. Klein waren sie damals jetzt auch nicht.
Ja, nee, so klein auch nicht, aber es ist jetzt halt kein Nike oder Adidas, also ein Konzern, wo man weiß, okay, wenn wir da jetzt an die Info Mailadresse hinschreiben, dann kommt es auch irgendwo an, da wo es gesehen wird. Und glücklicherweise hat die wohl auch mehrere Anfragen bekommen und hier und da, und irgendwie haben wir da gerade eine richtige Zeit oder Nerv getroffen, dass sie sich das mal angeguckt hat, und da haben wir uns wirklich, weil das war dann die einzige Referenz, die wir hatten, nämlich diesen kleinen Film, der in Südfrankreich entstanden ist, dieses Roadtrip-Movie. Damit haben wir uns beworben und haben da auch irgendwie noch ein paar Bilder gemacht und hier und da, und das fand sie wohl irgendwie ganz süß, hat uns eingeladen, und dann haben wir da halt den ersten, ich nenne es jetzt mal Fashion-Film, quasi gedreht mit einer etwas größerer Planung, mit 2, 3 Darstellern, wo wir mal zum ersten Mal irgendwie so richtig auf Location-Suche gegangen sind und irgendwo im Freundesbekannten- und Unikreis Sachen zusammengeliehen haben, um das halt so groß wie möglich für damalige Verhältnisse aufzuziehen. Ja.
Okay, ja, schon echt hart Klinken putzen, Kaltakquise.
Ja, wobei halt, ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, so Klinken putzen ist für mich im Endeffekt ja quasi, ich gehe 300 Häuser ab und habe dahinter auch eine Oma, die ich vielleicht gar nicht mag oder wo ich mir denke, okay, da muss ich jetzt irgendwas vertreten, was ich nicht will. Man hat natürlich am Anfang so ein bisschen die Möglichkeit, sich das natürlich auch frei auszusuchen, weil wir haben ja dann Fuchsteufelswild angeschrieben, weil wir die cool finden, so, oder wir können jetzt auch die XY-Band aus dem Freundeskreis anfragen und sagen, ey, wir stecken da jetzt einen Monat freie Arbeit rein, um ein Projekt zu bekommen, weil wir es cool finden. Natürlich, wenn es in Richtung Geld verdienen geht, da ist man natürlich erstmal dann über alles dankbar, was am Anfang reinkommt. Also da ist es dann halt eine andere Geschichte. Aber fürs Portfolio sucht man sich ja am Anfang meistens Sachen raus, auf die man auch Bock hat. So,
so und dann war es eigentlich tatsächlich so, dass durch die Arbeit, die man geleistet hat, irgendwie schon ein paar Leute aufmerksam wurden und sich dann halt auch schon bei uns gemeldet haben. So, ne? Und das ist halt wie dieses Vitamin B, wo jeder dann halt irgendwie erfährt, oh, die machen gute Arbeit, die leisten halt relativ viel. Das war auch bei Christina so, von Fuchsteufelswild, das halt direkt weitergesprochen wurde, okay, ne, wenn du halt ein Video brauchst oder so, dann frag die beiden Jungs doch. Okay. Und dann war das halt irgendwann mal, ja, so nicht unbedingt Selbstläufer, aber es kam halt sehr viel, ohne dass wir uns dann halt aktiv darum kümmern müssten. Also am Anfang hat man halt doch noch sehr viel gemacht und irgendwann so nach und nach, hat sich das dann halt so entwickelt. Ja, teilweise dachten wir, saßen wir halt irgendwie vor 3-4 Jahren da, so, ja, was machen wir die nächsten 2-3 Monate? Es ist gerade halt so überhaupt nichts los. Und dann kommt die nächste Woche und man hatte auf einmal 3 neue Projekte, wo man sich gesagt hat, okay, geil, jetzt ziehen wir halt wieder durch und jetzt können wir halt wieder richtig was Kreatives machen. Und das war dann halt irgendwie, teilweise merkt man das halt heutzutage halt auch noch, wo man sich so denkt, so, wie sieht's denn aus? Da ist halt wie so eine Art Ende in Sicht. Ja, eine Stunde später hat man dann halt wieder eine E-Mail und auf einmal wird die ganze Welt halt um 180 Grad gedreht und Pläne, die man sich halt so ausgemalt hat, oh, da können wir ja mal wieder aufräumen oder können wir irgendwelche Sachen machen, die auf der Strecke geblieben sind. Nee.
Das heißt, ihr habt nie wirklich aktiv Werbung oder Marketing dann später für euch gemacht. Das ist eher so, dass quasi das, was ihr gemacht habt, eure Aufträge sprechen für sich, weil die sind ja in großen Teilen auch ja für alle sichtbar.
Wenn du es so siehst, dann irgendwie schon. Also wir hatten jetzt auch mal, das war eine besagte Phase, die Kev gerade angesprochen hat, die war Anfang diesen Jahr oder Anfang letzten Jahres, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir da auch einmal gesagt, ey, ja, komm hier, wir müssen noch mal irgendwie gucken und wir machen jetzt mal ein bisschen Akquise und haben da irgendwie 20, 30 Agenturen rausgesucht und mal so eine Rundmail oder Firmen, Kooperationspartner irgendwie rausgesucht und haben da auch so eine Rutsche rausgeschickt, weil da gerade, das war so um die Wintermonate, auch so ein kleines Loch war, wo wir auch wieder dachten, ja krass, jetzt haben wir irgendwie die nächsten 2-3 Monate jetzt ja gar nichts in Aussicht. So, aber das war dann halt auch wieder der Klassiker, man schreibt die Mails raus und denkt sich, ja, dann machen wir mal ein paar Termine. 2 Tage später kommt halt die erste Anfrage rein, 4 Tage später die nächste und auf einmal war das erste Quartal dann in dem Jahr komplett wieder voll. Also das ist dann halt irrsinnig aus dieser Rundmail-Geschichte, die wir einmalig gemacht haben, ist sogar dann wirklich jetzt auch noch ein Job entstanden. Auch sogar wieder mit Folgejob, also ganz umsonst war es nicht, aber das ist halt dann auch immer lustig, dass man dann irgendwie immer wieder auf das Gleiche reinfällt und sich denkt, okay, scheiße, nichts zu tun oder geil, ich kann mal nächste Woche Urlaub machen und zack, bist du wieder bis 3 Uhr nachts im Büro.
Aber das klingt ja so, als ob man einfach jeder, der so halbwegs eine, überspitzt gesagt, der eine Videokamera halten kann, sich nicht viel Sorgen machen muss. Das scheint ja total begehrt zu sein, solche Dienstleistungen.
Ja und nein. Ja. Also schwierig. Ich würde
schwierig
sagen.
Und, ja, sag du ruhig.
Ist jetzt doof, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, aber ich glaube, wir waren halt egal ob jetzt die Fahrschule angefragt hat oder der Kioskbetrieb, waren wir halt irgendwie auch immer mit 180% dabei und haben halt auch keine freie Minute ausgelassen, neben der Uni, die da reinzustecken. Und dann wiederum das erste Geld, was wir verdient haben, haben wir halt zu 100% auch wieder reinvestiert. Und das ist dann, glaube ich, so ein Maß an Geduld vor allen Dingen, dass du erstmal bekommen musst, damit das überhaupt wirtschaftlich wird. Also ich glaube, wenn du jetzt ein talentierter Junge bist, der eine Videokamera hat.
Oder ein Mädchen,
der Bock hat, dann kriegst du auf jeden Fall, glaube ich, und relativ gut bist, so wie du beschrieben hast, relativ viele Anfragen. Aber daraus dann quasi ein Geschäftsmodell zu machen, sich weiterzuentwickeln, auch nicht auf dem Stand zu bleiben, jo, hier, der Jens, der ist ganz gut, nimm den mal mit auf dein Konzert, der macht dir Fotos, nimmt auch nichts. So, also auf dem Niveau kriegst du, glaube ich, immer, wenn du gut bist, wirst du rumgereicht und kriegst viel, aber dich dann quasi weiterzuentwickeln, nicht der Typ oder das Mädchen zu sein, das auf dem Konzert mal eben ein Video macht oder ein Foto macht oder für dein kleines Startup mal irgendwie ein paar Instagram-Pics schießt, sondern dich dann weiterentwickelst, da rauskommst aus dieser Ecke und vor allen Dingen daraus vielleicht mal irgendwann Geld machst. Mhm. Das ist dann vielleicht dann nochmal eine andere Kunst, aber das ist auch einfach nur der Zeit geschuldet dann. Dranbleiben, weitermachen.
Okay. Wann habt ihr so für euch denn gemerkt oder war das quasi wirklich schon von Anfang an, dass der Laden wirklich ins Rollen kommt und ihr wirklich, weil ihr seid ja auch zu zweit, selbstständig machen, zu zweit ist ja dann auch nochmal was anderes als alleine, dass das wirklich funktioniert alles?
Also die genaue Zeit, ich glaube, man hat angefangen so ein bisschen zu merken, dass man doch echt viel zu tun hat, als man die Uni so ein bisschen hat schleppen lassen. So. Mhm. Das war, da hat man halt schon gemerkt, so okay, wir könnten jetzt halt dahin gehen und auch die ganzen Nebenkurse durchziehen, so, aber wir haben halt hier gerade noch so viel zu tun, da müsste man halt auch eher anpacken. Und ich glaube, das war so die Zeit, wo man gemerkt hat, so wow, das Ganze, was man halt, oder die ganze Zeit, die man investiert hat, die zahlt sich gerade jetzt, nicht unbedingt komplett aus, aber man merkt, dass auf jeden Fall irgendwie was kommt und man sieht halt so, okay, wenn wir jetzt weiter durchziehen und weiter halt Knallgas geben und weiterhin irgendwie 180% in die Projekte stecken, dann kann das halt in Zukunft tatsächlich was werden, womit man halt irgendwann seine Miete und das täglich Brot halt bezahlen kann. Und ich glaube, das war, wenn man das jetzt versucht, irgendwie so aufs Jahr zu betiteln, weil auf Monate kannst du da, glaube ich, nicht gehen. Ich würde sagen, irgendwie so um den Dreh 2016, dass man halt schon gemerkt hat, so ja, das...
Und nach einem Jahr.
Okay, tatsächlich. Ja, 2014 waren wir ja auch. Ja. Ne? 2015 haben wir ja am Anfang des Jahres offiziell das Gewerbe angemeldet. 2015 hat sich auch viel entwickelt. 2016 kam dann halt irgendwie der erste Großkunde dazu. Und ja, nebenbei ist halt auch noch sehr, sehr viel passiert. Und ich glaube, so 2016 war es halt auch, wo man dann auch keine Zeit mehr für die Uni hatte. Und da hat man schon gemerkt, so, okay, das fängt langsam an, sich zu einer Art Firma zu entwickeln, wo man halt so... Ja, in Zukunft, wenn man jetzt sich nicht halt irgendwie komplett daneben benimmt, dann kann das was werden. Und ja, dann halt 2017 und 2018 und 2018 war dann halt auch so, okay, da war sehr viel auf Referenzbasis und ich finde, für uns unser wichtigstes Jahr war halt auf jeden Fall 2019, wo sich alles nochmal halt komplett um 180 Grad gedreht hat. Ja. Wo wir am Anfang des Jahres, wie Phil vorhin gesagt hat, ja, geguckt haben, dass wir noch Leute anschreiben und auf einmal ist halt hat sich was entwickelt, was wir halt einfach, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben.
Ja, sprachst du gerade vom Großkunden, war das EMP dann? Oder?
Genau.
Ihr arbeitet richtig. Ja auch für EMP, ist ja sehr bekannter, großer Online-Shop, beziehungsweise auch Katalog für Merchandise. Wie seid ihr denn an den Job gekommen? Das ist ja eine Riesenfirma.
Durch Christina.
Ja, im Endeffekt.
Durch okay. Flugzeug für Filz. Das erste Projekt, was wir damals gemacht haben, das ist das Paradigma, der Kurzfilm. Und Christina hatte damals halt auch oder weiterhin sehr guten Kontakt zu EMP. Und die hat uns dann halt irgendwann mal mit dazugenommen bei einem Fotoshooting und hat gefragt, so, ob wir da halt irgendwie auch Lust haben, wie eine Art kleines Making-of zu machen im Videobereich. Und da hatten wir beide natürlich so unfassbar Bock drauf, dass wir da hingegangen sind und haben halt mehr Zeit investiert, als man vielleicht hätte machen müssen. Aber deswegen hat das Ganze dann auch so gut funktioniert und ja, das ist dann halt per Mail rausgegangen und dann wurden wir, glaube ich, damals halt irgendwie eingeladen und oder hatten ein Telefonat, so genau weiß ich das nicht mehr. Und das war halt so der Startschuss. Das heißt so, und ab diesem Moment ging es dann halt irgendwie los, dass man dann halt angefangen hat, ja, immer weiter mehr Projekte zu machen und irgendwann hat sich das halt so entwickelt, dass man halt irgendwie fast den ganzen Videosektor irgendwie mit EMP aufgebaut hat und guckt, dass der halt weiter aufgebaut wird.
Was macht ihr konkret dann für die?
Wir haben damals halt die Fashion-Eigenmarken-Videos gemacht, dann ist es weitergegangen, dass wir halt den kompletten YouTube-Kanal für EMP mitgestalten und halt abdrehen, schneiden, dann haben wir die komplette Festivalbetreuung für Aftermovie und seit neuestem halt auch für das Livestreaming und ja, das sind jetzt halt gerade noch ein paar andere Ideen seitens EMP am Start, die halt dann auch eventuell jetzt noch verwirklicht werden oder halt auch nicht. So, da muss man halt mal gucken.
Ja, man hat so ein bisschen gemeinsam so da reingegangen und gemeinsam gewachsen. Ist für uns natürlich sehr dankbar gewesen. Also das ist halt diese Test-Shootings, wo wir am Anfang noch für natürlich, wie immer, wenig Geld, weil das Budget natürlich schon eingeplant war, an den Start gegangen sind. So, das war ja schon 2015, also jetzt wirklich kurz nach der Firmengründung. Und da dann schon so ein Multikonzern an deiner Seite zu haben, was sich natürlich jetzt auch nicht jetzt von einem Tag auf den anderen entwickelt hat, dass wir da jetzt mit Aufträgen irgendwie vollgeschüttet worden sind. Aber so, du hattest ja dann schon mal irgendwie einen Kunde und das hat sich dann 2016 und 2017 dann ja auch irgendwie dann so hochpotenziert, weil da ist dann auch wieder, glaube ich, wenn du dann halt da ganz gut ablieferst und dir einen haben, ne, dann hat sich das ganz gut irgendwie so nach oben getrieben. Ja. Das war natürlich jetzt ein guter Partner so nach der Firmengründung. So, ne?
Das heißt, die Besitzerwechsel bei EMP haben euch gar nicht so beeinflusst?
Nee. Das haben wir gar nicht mitgekriegt, weil ab dem Zeitpunkt, wo wir dabei waren, war schon der neue Besitzer da.
Okay. Wenn du das, ja, aber die wurden ja jetzt übernommen auch wieder von
Warner. Ach so, das haben wir von Warner wurden die übernommen. Aber das ist EMP, so wie wir das mitkriegen, ist ja eigentlich so geblieben, wie es halt auch damals war, außer dass jetzt, glaube ich, ein neuer Investor halt dahinter steckt. Okay. So. Ja. Und das ist merklich, auch wenn man mit den Leuten von EMP spricht, ist da, also wenn dann halt eine positive Veränderung, aber dass sich da jetzt auf einmal irgendwie seitens von der Arbeit halt oder der Zwischenmenschlichkeit so mit uns und dann halt den Ansprechpartnern, da hat sich jetzt irgendwie eigentlich nichts verändert.
Okay. Ja, für uns sind es ja halt die Ansprechpartner in den Abteilungen. Also ob jetzt Marketing, ob jetzt YouTube, ob jetzt Social Media, das sind ja dann die Leute, die man jetzt theoretisch seit 4-5 Jahren kennt, so, und mit denen kommuniziert man ja und deswegen. Ja.
Okay. Jetzt wir sprechen viel über Musikvideos, Fashion, Werbung war ja das Ziel. So wie ich das wahrnehme, ihr verkörpert ja auch schon irgendwie einen gewissen Style oder Trend oder wie auch immer.
Dankeschön.
Also das hat schon eine gewisse Ausstrahlung und da wäre natürlich auch schon nochmal die Frage, Cinekeeper als Marke, nehmt ihr das so bewusst wahr, dass ihr das dann auch mit einem gewissen Image aufladet und achtet ihr dann sehr bewusst darauf, wie ihr, also natürlich was ihr macht oder wie ihr Sachen ausspielt?
Würden wir gern mehr, glaube ich. Also eine gute Sache ist, glaube ich, dass wir halt von vornherein so ein bisschen da dran gegangen sind, dass wir gesagt haben, wir verstellen uns nicht. Wir wollen jetzt hier keine Marke nach außen tragen, die wir nicht sind. Es hätte jetzt keinen Sinn gemacht am Anfang, wo man vielleicht mehr Geld hätte verdienen können durch zum Beispiel Imagefilme und mittelständische Firmen, jetzt eine Webseite zu bauen, wo wir beide in einem weißen Hemdchen da stehen und den Daumen in die Kamera zeigen und ein Elmex-Lächeln rausholen. Da sind wir einfach nicht. Also wir haben uns schon von vornherein irgendwie mit Cappy nach hinten und Tanktop und auf dem Profilbild ist dann halt irgendwie das Red Bull in der Hand und die Kippe im Mundwinkel. Da haben wir uns halt irgendwie für entschieden. Das ist auch so ein bisschen riskant vielleicht, dass man so direkt so auftritt, weil man ist halt jetzt kein Rockstar, man ist keine Band, die das jetzt auch noch in der Arbeit verkörpert, sondern man macht ja auch ganz viele solide und seriöse Aufträge und haben das aber irgendwie trotzdem so durchgezogen. Ich meine, da waren wir jetzt wahrscheinlich auch so zu der Zeit, 2014 zu der Gründung, war so, ich weiß nicht, Easy Does It Berlin, kennst du bestimmt, oder?
Ja.
Okay, ja, das war so damals, so im Musikvideobereich, allumgreifend, genreumgreifend so. Ja, die waren halt die Macker so und bei denen war das halt auch so. Die haben halt dann auch immer irgendwelche Aftermovies gemacht, auch mit, weiß ich nicht, leicht bekleideten Frauen, die dann überall die Aufkleber über den Brustwarzen hatten und haben ihre T-Shirts und ihre Logos in den ganzen Musikvideos verbraten und haben halt so auf die Schnauze gehauen so und das fanden wir irgendwie cool und haben das dann halt, glaube ich, am Anfang dann auch so ein bisschen so gemacht, dass wir gesagt haben, eigentlich wollen wir auch in so eine Richtung so und warum sollen wir uns jetzt verstellen und uns jetzt als seriöse Filmemacher irgendwie darstellen, also was wir natürlich in unserer Arbeit sind, aber jetzt nicht unbedingt das anders darzustellen, als wir sind so und ich glaube, man kann da mehr machen halt, auch gerade im Sinne von, weiß ich nicht, dass man halt hinter den Namen guckt und wir uns vielleicht jetzt durch Instagram-Stories und oder sowas hier wie ein Podcast-Format oder sowas auch mehr nach außen tragen würden, uns mehr erzählen, aber das dann halt auch wieder so einfach so ein Zeitding, wo wir einfach sagen, ey, wir machen es einfach so, wie es passt so und die Leute, die uns kennen, tragen ja quasi unsere Identität auch weiter, indem die sagen, yo, Phil und Kev, guck mal, die machen das so, coole Dudes, da.
Okay. Wie viel Produktion macht ihr eigentlich so pro Jahr? Kann man das abschätzen?
Boah, nee. Also ich könnte es jetzt gerade so überhaupt nicht sagen.
Ich glaube, wenn man mal den Vimeo-Kanal durchgeht mit Sachen, die halt nicht alle nach außen getragen werden, sind das so 30, 40, 50? Das ist ja auch, schwer, also, jetzt Produktion zu sagen. Ne? Also ein Musikvideo dauert dann halt teilweise.
Ja, also ich glaube, wir kommen dieses Jahr mit freien Projekten, ich glaube, auf ungefähr 50.
Krass.
2019.
Das ist schon eine Ansage, ne?
Ja. Was darunter sind halt auch dann sehr, sehr, sehr kleine Sachen, die halt dann vielleicht halt nur einen halben Tag befüllen. Ja. Und darunter sind dann halt Sachen, die sich halt über 2-3 Monate ziehen. Also von bist halt irgendwie alles da.
Ich meine, du machst gerade die Buchhaltung.
Ja, genau, deswegen komme ich da drauf. Also wir sind gerade bei 44 dann habe ich halt noch die kleinen Projekte wie beispielsweise so ein Schulter dazugezählt und ich glaube, da kommst du halt auf deine 50, 55. Ja.
Das krass. War. Das ist schon eine Ansage, denke ich, ne? Ja. Was war bislang das aufwendigste Musikvideo, was ihr bewerkstelligt habt?
Ich glaube, das ist relativ klar. Das ist das jüngste Projekt quasi für Tarek KIZ. Ticket hier raus. Das ist auch letzte Woche rausgekommen. Und also schön, dass das jetzt auch das jüngste Projekt ist, weil das beschreibt vielleicht auch ganz gut so diesen Fortschritt, dass man halt auch immer von Projekt zu Projekt wächst und sich in neue Bereiche reinarbeitet. Und das Ding war auf jeden Fall für uns auch eine Herausforderung und ein Mega-Step ins neue Jahr, so auch in die richtige Richtung. So.
Wie kommt ihr an solche Künstler ran? Kommen die alle auf euch zu? Oder?
Ja. Auch Eigeninitiative. Wenn man jetzt, glaube ich, so die Kette nimmt, wie wir halt zu diesem Künstler gekommen sind, dann müsste man halt im Jahr 2018 anfangen oder wahrscheinlich sogar Anfang 2018, wo Martin, auch ein Fotograf, mit dem wir halt zusammenarbeiten in der neuen Formation, mit Christina halt einen Künstler kennengelernt haben. Für den Künstler haben wir dann halt angefangen, Konzepte und Ideen zu entwickeln, haben das erste Musikvideo für den gedreht. Dieses Musikvideo ist halt auch bei sehr vielen Leuten gut angekommen. Und das hat dazu geführt, dass wir uns mit diesem Musikvideo dann wiederum auch mit einer Kaltakquise bei anderen Künstlern im Rap-Bereich gemeldet haben. Und das war dann halt Yesin. Und Yesin hatte halt mega Bock drauf, mit uns ein Projekt durchzuziehen. Und das haben wir dann halt Ende 2018 durchgezogen, was halt auch ein mega geiles Ding war. Und der wiederum hat halt auch, glaube ich, sehr viele Kontakte, oder der hat halt sehr viele Kontakte in Berlin, weil der halt auch, was man das so ein Urgestein in der Rap-Musik ist oder im Deutschrap. Und darüber hat sich das dann entwickelt, dass Yesin wahrscheinlich dann halt irgendwie mit Tarek gesprochen hat und Tarek dann halt,
Oder die
haben es gesehen oder wie auch immer, aber das war, glaube ich, dadurch, dass wir halt Yesin gedreht haben, sind wir halt irgendwie aufmerksam geworden halt dann für einen Tarek oder halt für das Management von Tarek, die uns dann halt wiederum angeschrieben haben. So.
Und im Endeffekt ist alles eine Kette irgendwie, wenn man das mal so rückblickend analysieren möchte, ist halt immer irgendeine Verkettung, wenn wir vielleicht dieses Video nicht gedreht hätten, dann wäre der Künstler nicht auf uns aufmerksam geworden und durch den Künstler, der dann auf uns aufmerksam geworden ist, der kennt wieder einen anderen oder ist bei irgendeinem Label, das wiederum andere Künstler hat und eigentlich ist es immer so und wenn du gut bist, dann spricht das hoffentlich rum oder der empfiehlt dich weiter dann halt. Ja. Oder wenn er zumindest zufrieden mit dem ist, was er hat.
Ne? Das klingt immer so fast zu schön, um wahr zu sein. Für jemanden, der sich generell auch so selbstständig macht. Wie ist denn überhaupt die Situation so der Mitbewerber im Bereich jetzt konkret Musikvideos? Also wir nehmen es ja, ihr habt ja teilweise auch für einige von unseren Bands gedreht, wir nehmen das ja schon noch so wahr, dass diese Dichte, das ist schon sehr gering. Also am Ende auch die Leute, die man kennt, es gibt gar nicht so viele, die haben immer so ähnlich wie ihr viel zu tun und meistens sind es dann doch irgendwie so Einzelkämpfer, die sind dann so mit ihrem Style auch einige Jahre am Start und verschwinden dann aber auch wieder, aus welchen Gründen auch immer, entweder weil sie aufhören oder weil sie sich weiterentwickeln. Also wie beurteilt ihr die Situation von Mitbewerbern?
Also ich würde sagen, das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Also einerseits ist, glaube ich, das, worüber wir eben schon gesprochen haben, dass einmal da, dass halt Leute irgendwie am Start sind, weil sie gut sind, aber da vielleicht die Wirtschaftlichkeit nicht beachtet wird. Also die halt alles machen und dann akut vielleicht auch hyped sind und kommen damit, aber dann irgendwie merken so, okay, geil, jetzt habe ich hier irgendwie 20 Musikvideos im Jahr gedreht, so. Ja, aber fuck, jetzt muss ich auch noch Miete bezahlen und meine Krankenversicherung und hier und da. Das könnte vielleicht ein Punkt sein und der andere Punkt ist wahrscheinlich auch auf Geduld wieder, dass du halt trotzdem dran bleibst. Also weil wir haben das jetzt gerade vielleicht auch durch eine rosarote Brille erzählt und du sagst, das hört sich alles so leicht an, aber wenn man, ich kann es jetzt auch aus einer anderen Warte erzählen, also ich habe eine abgeschlossene Ausbildung gemacht, war da nicht zufrieden, beziehungsweise habe mich da halt überhaupt nicht ausgelastet gefühlt so. Hab dann während der Ausbildung mir halt damals dann vom ersten Geld und so weiter mal eine DSLR gekauft und nebenbei ein bisschen was gemacht und hab halt gemerkt, boah krass, so ich komme um 16 Uhr nach Hause, setze mich an den Rechner und ziehe mir bis 4 Uhr nachts YouTube-Tutorials ein, gehe am nächsten Tag komplett übermüdet zur Arbeit, um das dann am nächsten Tag auch wieder zu machen. Ich habe gemerkt, okay krass, dafür brennst du wirklich und wenn du für etwas brennst, dann bin ich auch der Meinung, wenn man für etwas hundertprozentig brennt, dann kann man damit auch irgendwann Geld verdienen. Selbst wenn ich jetzt eine Schildkrötenfarm aufmache, wenn ich der beste Schildkrötenfarmer der Welt bin und da so viel Energie reinstecke, dann mache ich damit auch Geld. So. Und dann ins Studium gegangen, also parallel zur Arbeit beworben, ins Studium gegangen, so, und dann wirst du auf einmal von deinem Ausbildungsgehalt, beziehungsweise danach hatte ich schon Festgehalt, wieder zurückgeworfen auf nichts. Dann habe ich mir noch einen Studienkredit geholt. Dann habe ich neben dem Studium noch gejobbt. Dann kam Cinekeeper dazu. Dann habe ich gesagt, okay, nee, ich jobbe jetzt nicht mehr. Ich konzentriere mich auf Cinekeeper. Hatte dann so gesehen, außer diesem kleinen Kredit, den ich hatte, dann halt auch gar kein Geld. Und in dieser Zeit, wo wir auf Akquise bzw. auf Portfoliosuche waren, da wusste ich halt auch ganz viele Monate nicht, wie ich die Miete bezahle. Und das 2 Jahre durchzuziehen mit dieser rosaroten Vision, wir schaffen das. Und das ist, glaube ich, auch... Man wird auch schnell euphorisiert, weil wenn dir halt dann jeder noch auf die Schulter klopft und sagt, ja, geiles Video und das ist cool, ja, und dann aus dem Freundeskreis noch Leute kommen und sagen, was ihr gerade macht, finde ich voll geil, dann kriegst du ja auch nochmal so einen Extraschub. Da ist, also dafür ist die kreative Branche auf jeden Fall dankbar, so, weil man kriegt voll viel Liebe zurück. So, wenn ich jetzt den gleichen Weg gegangen wäre als Bratwurstverkäufer und hätte halt die ersten 2 Jahre relativ wenig Bratwürstchen verkauft, da weiß ich halt nicht, ob man dann so diese Power hat, das durchzuhalten und zu sagen, ja, ich bin wirklich der beste Bratwurstverkäufer. Das ist natürlich schwerer, als wenn dir ständig Leute sagen, oh, cooles Video und das ist geil und wollen wir mal zusammenarbeiten. Und das gibt dir halt irgendwie einen Push so. Und ich glaube, wenn du dann durchziehst, dann geht das auch irgendwie, aber du musst halt auch arg zurückstecken. Mhm. So, das, okay, das muss man halt auch dazu sagen. Also wir haben halt während Cinekeeper das Privatleben halt auch echt reduziert. So,
komplett, ne, vernachlässigt. Ja. Also ich weiß teilweise gar nicht, wann ich mal, ich will nicht sagen damalige beste Freunde, aber halt immer noch beste Freunde, die sieht man halt teilweise so überhaupt nicht mehr. Also bei einem sehr guten Kumpel, so, das ist, ich glaube, die habe ich das letzte Mal vor 3, 4, 5 Monaten gesehen, geschweige denn mal zwischendurch telefoniert und ja, wie schon Phil gerade gesagt hat, das hört sich alles irgendwie auf jeden Fall ganz gut an, aber wenn man sich dann halt irgendwie auf die Arbeitszeiten, also wir könnten es halt alles reduzieren, aber da haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen halt am Ende des Tages halt irgendwie ein geiles Endergebnis erzielen und wir hocken halt, ja, ich sag mal so zu 70-80% der Zeit halt irgendwie im Büro und da hocken wir halt von 10-11 Uhr morgens bis halt eigentlich 2-3, teilweise 4 Uhr nachts. Aber es ist halt nicht die Art von Belastung, wo man sich so denkt, so, oh, ich könnte in der Zeit, also man kann in der Zeit halt viele andere schöne Sachen machen, aber man hat dann halt den Ehrgeiz, irgendwie hier das Projekt irgendwie noch abzuschließen und das neue nächste Projekt dann halt doch noch besser zu machen oder halt irgendwie Wege zu suchen, mit auch kleinen Budgets dann halt irgendwie was zu kreieren, was halt einem in dem Fall mehr was für die Zukunft bringt, als dann halt im Hier und Jetzt dann halt zu sagen, so, ach geil, ich habe um 16, 17 Uhr Feierabend, geh dann halt hoch, guck mir meine 2, 3 Filme an, geh dann halt irgendwie nochmal eine Runde schwimmen oder mach was anderes. So gefühlt hat man mittlerweile rausgefunden, so, ja, das sollte man machen, um den Körper halt auch so ein bisschen, ne, zu schonen. Aber ich glaube, wenn man halt das jetzt halt trotzdem weiter durchzieht, kommt irgendwann mal die Zeit, wo man sich halt sagen kann, okay, jetzt sind wir halt ein bisschen gefestigter und jetzt können wir halt ein bisschen entspannen, ein bisschen ausruhen. Aber bis dahin ist es halt bei uns so, okay, wir geben Knallgas, wir ballern, wir haben da Bock drauf und wir gucken, dass man halt einfach das Beste draus holt, was man halt rausholen kann. So, ne?
Alles klar.
Ja, und ja, das darf man halt nicht vergessen, dass man halt eigentlich schon bis, ich meine, gestern ging's, ja, okay, wir haben halt so Dienstag gesagt, Dienstag ist ein freier Abend, aber selbst wenn halt ein großes Projekt ansteht, dann ist egal, ob Montag, ob Dienstag, ob Feiertag,
okay,
so, aber beispielsweise, dass jetzt diese Woche ein Feiertag ist oder generell ein Feiertag, kriegen wir gar nicht mit oder dass halt auf einmal irgendwie Ferien sind und Urlaub oder das Macht spielt bei uns dann halt irgendwie keine Rolle, welcher Tag es ist, weil wenn es halt gerade wichtig ist und wir da Bock drauf haben, dann wird dann halt durchgezogen. Und das ist egal, ob dann halt die Freunde irgendwie jetzt gerade essen gehen oder halt ein großer Geburtstag ist oder man hat sogar selbst Geburtstag, dann wird egal, ja gut, dann hat man halt selbst Geburtstag, aber was machen wir gerade? Wir drehen gerade das neue große Musikvideo und das ist halt wichtiger als, jetzt dann halt Geburtstag zu feiern und essen zu gehen. Mhm. Ich glaube, das ist dann halt auch so ein bisschen bei uns, ich weiß halt nicht, wie es bei vielen anderen Firmen so aussieht, aber was uns halt irgendwie, glaube ich, so ein bisschen in der Schnelligkeit vielleicht dann nach vorne gebracht hat, wo wir halt jetzt gerade sind.
Mit Sicherheit. Also das ist ja schon sicherlich schon ein Faktor für junge Gründer auch, ne, Unternehmer. Wenn du, wenn man jetzt über Zeit spricht, so, das fände ich mal ganz spannend auch zu sehen, wie viel Prozent eurer Zeit ist der Job kreativ und wie viel handwerklich?
Boah. Auch schwer zu sagen. Ja. Also ich glaube, kreativ ist er immer, selbst wenn er handwerklich ist, abgesehen vielleicht von Buchhaltung. So.
Ja. Aber nee, aber so diese Produktion an sich, diese Videoproduktion.
Also bei der Produktion bist du seitens, obwohl du halt, ob du jetzt im Produktionsregie oder Kamerasektor bist, bist du eigentlich trotzdem dauerhaft kreativ. Mhm. Weil du beispielsweise für, oder wir haben uns jetzt halt so ein bisschen aufgeteilt und dass man halt einfach schneller arbeiten kann und ne, ich sag mal jetzt halt in der Vorbereitung, in der Ideenfindung bist du insoweit kreativ, dass du dir halt dann ausdenkst, okay, wie können die Schauspieler aussehen? Du stellst Outfits zusammen, du guckst, dass du halt eine Location irgendwie dir raussuchst und wie kann man die halt umgestalten? Das heißt, da hast du sehr viel Kreativität. Dann hast du halt auch den baulichen Aspekt, wo man dann halt anfängt irgendwie Sets zu bauen, aber da bist du halt irgendwie sehr handwerklich, aber auch trotzdem kreativ, weil du halt deine Kreativität austoben kannst, die man halt vorher oder halt beim Bau selbst irgendwie nochmal dann halt rausholen kann. So, und wenn man dann halt irgendwie am Set selbst oder am Drehtag ist, dann ist es dann halt auch die Kreativität, die man halt versucht dann rauszuholen, indem man neue Kamerabewegungen irgendwie oder Winkel oder halt dementsprechend das passend, was dann halt für das Video am Ende rauskommen soll. Und dann bist du halt in der Postproduktion, wo du dann halt aber auch wieder kreativ sein kannst, weil du kannst halt im Schnitt rumspielen oder wenn halt irgendwie was nicht funktioniert oder es ist halt jetzt gerade der Schnitt funktioniert, so wie wir den geplant haben, aber wie kann man da halt noch mehr rausholen? Was können wir für Animationen noch zusätzlich reinmachen? Was können wir für Overlayer machen? Packen wir da halt irgendwie, also ja, eigentlich ist halt gar nicht so einfach zu sagen, aber wenn man das halt jetzt so runterspricht, dann ist eigentlich jeder Bereich doch irgendwie sehr kreativ.
Okay.
Mhm. Würde ich jetzt so sagen. Was?
Da stellt sich ja auch immer die Frage, die ich ja auch immer im Podcast so habe, so, was macht so den Job sicher, beziehungsweise was ist eine Gefahr? Und es ist ja definitiv auch so, dass das ist ja nicht nur im Videobereich, das ist im Recording, das ist in ganz vielen Bereichen so. Zugang zu Hard wie auch Software wird ja immer günstiger. Mhm. Ne? Also du kannst ja heutzutage auch mit dem Handy irgendwie auch ein Musikvideo drehen, wenn du es möchtest und das hat eine gute Qualität. Und gleichzeitig ist es ja so, du musst handwerklich was können, du musst kreativ was können, du brauchst diese Software oder Hardware dann auch. Das wird immer günstiger, es wird immer einfacher. Mhm. Da wäre natürlich schon einerseits die Frage, die habt ihr jetzt natürlich schon auch vorangehend relativ gut beantwortet, so warum euer Job so gut läuft, beziehungsweise warum es da nicht so Gefahr gibt. Mich würde eher dann auch interessieren, so welche Möglichkeiten bieten sich da so auch dann in Zukunft für euch? Also zum Beispiel Stichwort Drohnen, so das war ja vor ein paar Jahren, war das so ein Ding, so keine Ahnung, das Ding der Unmöglichkeit. Jetzt habt ihr irgendwie, kommt jeder, sag ich mal, relativ einfach an eine Drohne ran und kann da irgendwelche Drohnenfahrten machen.
Voll,
also
ja,
was bietet so die Technik so für euch?
Also im Endeffekt ist die Technik auch immer noch ein Werkzeug. So. Also ich glaube, das ist dann auch wieder der Punkt, was du gerade gesagt hast, wenn die Idee geil ist, so, dann kannst du ja auch mit dem iPhone drehen. Und dann brauchst du halt, also du, Drohne ist ja auch so ein Ding, Drohne brauchst du eigentlich nicht. Also du brauchst vielleicht eine Drohne, wenn du einen Fast and Furious in Deutschland drehen willst, wo du halt sau viele Autofahrszenen hast, so, um da mal einen anderen Blickwinkel reinzukriegen. Aber hart gesagt, für dein Performance-Video, für deinen Kurzfilm, für was auch immer ist dieser Drohnenschuss halt einfach nur, boah geil, Drohne von oben. So, theoretisch runtergebrochen brauchst du es nicht. Und ist natürlich geil, wenn wir jetzt in einem Musikvideobereich ein Budget haben, wo wir uns sagen können, geil, wir können uns jetzt eine teure Kamera leihen, wir können uns knackige Linsen ausleihen, wir können noch 3 Lichter mehr aufstellen und wir können es immer mehr nach Spielfilm aussehen lassen oder immer mehr in einen gewissen Look reingehen. Da geht ja auch unser Herz auf, also wir haben da Bock drauf. Das ist ja wie in jedem Bereich, sind technische Spielereien, wo wir uns natürlich dran erfreuen, aber nach unserem größten umfangreichsten Video, was ich gerade erzählt habe, haben wir halt für 80 Euro, 70 Euro hier für einen Homie in Dortmund halt ein Rap-Video gedreht in 2 Nächten, so, wo wir Malerfolie geholt haben und ein Jojo für 13 Euro. Das war noch nicht mal, waren 35 Euro, ja. Und da sind auch 3 Minuten geiles Material rausgekommen. Also das geht halt, es geht halt immer so. Du musst halt echt gucken, was
mehr,
du machen willst.
Finde ich halt die Idee und die Vorbereitung, die Vorplanung, die am Ende dann halt irgendwie ein besseres Video machen, als dann halt irgendwie auf die Kacke zu hauen mit der Technik. So, weil Technik geht immer mehr und wir waren halt am Anfang auch, ja, wir müssen viel Technik kaufen, wir brauchen halt viel und ne, wir leihen uns dann halt, wenn das Budget auch da ist, auch gerne viel aus und dadurch sieht das Endergebnis halt auch noch besser aus, aber eigentlich so ein Schrebergarten irgendwie hier versuchen zu klären und da halt irgendwie was und hier irgendwas, das geht halt auch alles teilweise ohne Budget und man leistet sich halt ein paar Sachen zusammen und dann erzielst du halt auch ohne viel Technik dann halt das Endergebnis, was du dann halt auch haben willst, was dann halt auch geil kommt. So. Also ich glaube, das ist nicht die technische Veränderung, die man hat, sondern ich glaube, das, was einen halt weiter nach vorne bringt, ist dann halt die Ideen und dann halt die Vorbereitung, die Produktionsseite, die dann halt irgendwann dann wichtiger wird als das Technische. Und das mussten wir halt auch auf unseren 5, 6 Jahren halt, die wir jetzt gerade da sind, auch teilweise erstmal verstehen und kapieren. Dass es nicht überall sinnvoll ist, dann halt irgendwie die perfekte, glatte Kamerafahrt zu haben, sondern es passt halt manchmal zu einigen Projekten besser, wenn man halt die Kamera in der Hand hat. Weil du dadurch halt einfach eine viel bessere Dynamik entstehen lässt, was das Endprodukt dann halt besser macht, als halt immer so, okay, wir müssen technisch immer auf 100% sein. So. Wir filmen teilweise mit einer DV-Kamera, die halt irgendwie schon seine 15 Jahre alt hat, wenn es dann halt zu dem Stil passt. Ja, genau. Es muss passen und das ist dann halt, das machst du nicht mit einer Software, sondern wenn du da halt irgendwie, oder wie viele Filme, auch bei sehr großen neuen Filmproduktionsfirmen, die werden halt auf alten 16 oder 35 mm Film gedreht und das kommt halt alles wieder zurück und haben wir halt auch Bock drauf, aber das ist halt immer okay, man muss halt verstehen, was halt für das Projekt das Wichtigste ist und ich glaube, das kommt dann halt auch noch mit dazu. Kann sich die Technik noch so weit verändern, wie sie möchte und ob wir jetzt halt mit 16K auf einmal aufnehmen und dann halt die kleine kompakte Digitalkamera oder DSLR in 1000 Frames auf einmal aufnehmen können, das macht das Video halt im Endeffekt dann auch nicht unbedingt besser. Es ermöglicht natürlich einem halt einfacher Resultate zu bekommen, aber auf diese Ideen muss man ja dann halt auch erstmal kommen. Und ich glaube, das ist das Wichtige bei der ganzen Sache.
Jetzt ging es ja jetzt auch viel darum, dass Kreativität und Ideen wichtig sind. Ich stelle auch immer wieder fest, dass ihr nach links und rechts guckt. Über eine Sache bin ich gestolpert, fand ich sehr amüsant. Wir haben es teilweise auch so wahrgenommen, aber bei euch ist es noch krasser. Ihr stellt ja dann auch eigene GIFs. Stell die bei Giphy auf die Plattform, damit die zum Beispiel auf Facebook oder Instagram-Stories ausgespielt werden können. Das ist ja total krass. Ich habe 14 Millionen GIF-Aufrufe bei Giphy.
Ja, kann
man da irgendwas mitmachen? Kann man davon profitieren?
Das ist einfach nur Hype.
Ja, aber wenn das nicht so, geil. Macht das ja nicht, wenn man da nicht so sein Logo einbinden würde oder so, glaubt ihr nicht, dass man dann noch irgendwie davon profitieren kann? Ich meine, das ist ja sind ja Reichweiten,
ja,
was ihr
da
träumt also ja
wir
jeder.
Wir wussten selber noch gar nicht, dass es jetzt auf so einer extremen Reichweite ist. Wir kamen halt
10 Millionen ausgestiegen.
Wir kamen halt irgendwie so auf, ich glaube, Phil ist sogar auf die Idee gekommen, so, weil er halt auch irgendwie von jemandem ein GIF gesehen hat, so, oh, komm, lass das auch mal eben machen. Und dann hatten wir halt einen mega fitten Praktikanten hier, der sich dann halt mit dem Thema beschäftigt hat und dann haben wir halt kurz vor Grün irgendwie das abgedreht, aber da war jetzt kein Hintergedanke, das war einfach so, boah, cool, wenn wir dann halt mal eine eigene Story oder ein Video hochladen, dann lass uns da halt einfach mal so ein GIF von uns reinballern.
Ja, aber
so,
ist ja krass, weil das ist
Spaß
ja,
macht, so.
Ihr habt ja die Reichweite sicherlich nicht, sondern es kommt durch ganz viele andere, die das
genau, richtig so, und wir haben da halt irgendwie mega geil hingesetzt und das eine GIF ist dann halt mit dem Hashtag oder mit irgendwas anderem mega geil halt verbunden und irgendwie gab's dann halt jetzt auf einmal in Deutschland oder sonst wo halt irgendwie Leute, die halt genau diese Art von Wörtern irgendwie gesucht haben und dann kamen halt unsere beiden Fressen dann halt irgendwie vor und die haben sie dann halt irgendwie verwendet. So.
Aber ich rate auch unserem Praktikanten weiterhin noch, dass er sich unter Thilo der Giphy King selbstständig machen soll. Ich glaube, das ist ein, ein gutes Geschäftsfeld.
Also wir haben es auch wirklich jetzt auch bei einem, wir haben es auch mal Spaß dabei gemacht und waren erstaunt. Also
fragt uns, wir machen euch das klar. Also Thilo der
Giphy King. Ja. Gut, bei euch ging es weiter, 2018, ihr habt das teilweise schon ein bisschen angedeutet, habt ihr Hasche & Hype mitgegründet. Das ist eine Full-Service-Kreativagentur. Erzählt mal, was das überhaupt bedeutet.
So steht's auf der Homepage.
Genau.
Ja, im Endeffekt ist das der Zusammenschluss, da schließt sich der Kreis wieder. Also die besagte Christina, die 2014 noch das Label Fuchsteufelswild geführt hat.
Gibt's das eigentlich noch?
Das gibt's nicht mehr. Nee. Daran ist Hasch & Hype jetzt schuld. Also beziehungsweise es gibt noch die Klamotten, aber das wurde pausiert. Und mit der Christina und dem Martin, die auch in der Konstellation bei Fuchsteufelswild zusammengearbeitet haben, hat sich jetzt innerhalb dieser 4-5 Jahre eine Freundschaft entwickelt, weil wir halt auch mehrere Aufträge gemacht haben für die und die uns dann auch mal weiterempfohlen haben oder wir dann auch mal bei Cinekeeper-Aufträgen gefragt haben, ey, hier Christina, hättest du nicht noch irgendwie ein Model für uns, wir brauchen noch das und das oder Martin, hast du Bock irgendwie da und da Fotos mitzumachen, wir haben da irgendwie so einen Auftrag, der wird sich das anbieten. So, dann haben wir gemerkt, dass wenn wir Projekte zusammen machen oder da irgendwie zusammen auch an Ideen hocken, dann wird das alles geiler. So, und wenn wir doch jetzt eine Regie, einen Kameramann haben, einen Fotograf und eine Christina, die sich jetzt in dem Fall irgendwie um Models, um Locations, um dies, um das, um Klamotten gekümmert hat, dann haben wir eine Produzentin. So, warum schließen wir uns in dieser Vierer-Konstellation nicht zusammen und gehen mal jedes Projekt, was sich dafür anbietet, so an und gucken, was bei rumkommt. Und das ist halt Mitte 2018 entstanden und hat uns, glaube ich, auch nochmal einen guten Push nach vorne gegeben, weil wir da, glaube ich, dann nochmal mehr raushauen können. Also es ist nicht immer so, dass mehr Leute einen Job geiler machen, ne, von wegen viele Köche. Aber da hat es uns halt, glaube ich, echt einen guten Push gegeben, da nochmal mehr Qualität und Kreativität reinzustecken.
Ist das dann eher so produktionsseitig wirklich für, oder kann man da wirklich dann auch komplette Kampagnen entwickeln lassen?
Das ist das Ziel. Also ich meine, wir haben jetzt halt für das ein oder andere Unternehmen halt das schon quasi so verbunden, dass wir halt eine komplette Video- und eine Fotokampagne gemacht haben, wo halt dann das Unternehmen halt jetzt nicht den Videografen separat buchen muss, den Fotografen separat buchen muss, die Stylingfrau separat buchen muss, die Maske separat buchen muss, die Outfits über eine Stylistin macht und dann die Grafiken und die Einbettung und sogar das Social-Media-Zeugs, sondern das haben wir halt komplett aus einer Hand gemacht. Ja. So, wir haben natürlich jetzt mittlerweile in 5 Jahren auch uns ein Netzwerk aufgebaut, sage ich jetzt mal, mit vielen Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern, mit denen wir jetzt seit langer Zeit immer mal wieder zusammenarbeiten und sagen jetzt halt, egal was ist, kommt zu uns, wir regeln das für euch. Weil selbst wenn der jetzt das 3D-Hyper-Rendering haben will, was wir jetzt nicht direkt könnten, haben wir halt unsere Leute und können das aber trotzdem in die Kampagne so einbetten, weil diese Person, die wir dann da reinziehen, halt auch logischerweise unseren Style hat und wir das garantieren können, dass das so, also wenn man uns gut findet oder die Arbeiten, die Fotos, die Videos gut findet, dann wird das auch so gut oder schlecht halt, weil wir halt die Leute dazu holen, mit denen wir eh mal zusammenarbeiten. Ja. Also schreiben uns auf die Fahne, alles zu machen, was irgendwie damit zu tun hat.
Das frage ich mich ja auch so. Ist das zum Beispiel was, das könnt ihr sogar auch noch besser beurteilen, was in der Musikbranche zum Teil auch so ein bisschen fehlt, was sicherlich auch also abhängig ist von Finanzstärke, aber so sozusagen eine längerfristige Kampagnenorientierung und eben nicht so diese Denke von Musikvideo zu Musikvideo, von Single zu Single, was ja alles sehr, zum Teil ja sehr separat ist, dass man eigentlich viel mehr an Kampagnen denken muss dann.
Voll. Also ich bin ganz großer Fan davon. Mhm. Also mein damaliger Praktikumschef hat das zum Beispiel auch so gemacht. Der hatte eine Band, mit der er halt jahrelang zusammengearbeitet hat. Und da war es dann auch so, die haben eine 5-Track-EP rausgehauen. Mittelmäßiges Budget. So. Und dann haben die halt gesagt, okay, geil, wir verbinden jetzt diese, oder waren es glaube ich nur 4 oder 5, auf jeden Fall die Tracks und machen daraus halt eine Trilogie, die ersten 3 Sachen waren halt alles die gleichen Sets. Das heißt, man konnte super Kosten sparen, aber wenn man das Video 1, 2 und 3 hintereinander geschaut hat, hat sich dann halt das aus dem ersten Video im dritten Video aufgelöst und das vierte Video, was dann hinterher kam, hat dann irgendwie so den Bogen um alles rumgespannt und das ist doch voll geil. Also auch für einen Fan irgendwie eine Entwicklung zu sehen, so anstatt jetzt zu sagen, Video 1 ist jetzt irgendwie ein schwarz-weiß Azi-Video auf dem Feld und Video 2 ist irgendwie ein bunter Stuhl. Also da kann sich auch ein Fan viel weniger mit identifizieren. Also ich finde, es macht mega Sinn und man kann ja auch voll viele Synergien nutzen. Also so wie es jetzt bei Harsch und Hype machen so und einen Fotografen dabei haben, warum denn nicht, wenn man jetzt für 10.000 Euro irgendein geiles Set aufbaut, warum nicht einen Fotografen dabei haben, der da auch noch das Albumcover schießt so und dann ist deine Single mit der Videoauskopplung und dem Cover und den Artworks, die du dann vielleicht irgendwie auf Social Media teilst, alles aus einem Guss. Also und wenn du das dann halt auch noch auf den Song oder auf die Platte oder was auch immer quasi konzentrierst, das ist doch voll geil. Also besser voll. Geht doch gar nicht.
Ja. Okay. Ja. Das ist ja eher dann auch so eine Frage, die wir uns dann immer mehr stellen, so wo soll das noch hinführen mit Musikvideos jetzt generell, weil die werden ja zum Teil wirklich immer krasser, das werden ja zum Teil wirklich fast schon so ein Anschein, ja genau, von so Kinoproduktionen, also die Spirale dreht sich ja immer weiter so, also du kannst ja jetzt auch keinen Mist mehr abliefern und es wird immer krasser, es wird immer aufwendiger und gleichzeitig nimmt man aber das, hat man das Gefühl, dass dadurch, dass es so viel wird, dass die Klickzahlen oder Viewzahlen ja dann auch eher rückgängig werden und sich stattdessen eher alle orientieren zum eigentlichen Song, um den es da geht, und lieber sagen, ja, ich höre mir das auf Spotify und ich gucke mir das gleich mal an, ich packe das in meine Playlist. Da wäre natürlich schon auch die Frage, seht ihr da eine Tendenz, was Musikvideos angeht bei der Produktion, und B, sollte man da nicht eher, und das ist dann ja auch so euer Bereich, sollte man nicht denken, so, naja, wir denken jetzt mal nicht in Musikvideos, sondern wir denken eher in Werbespots.
Also, dass wir uns jetzt von Musikvideos abwenden und in Richtung Werbung gehen, oder
was? Nee, also wie ihr das einfach einschätzt, so wäre das klug als Band zu sagen, komm, wir drehen gar kein Musikvideo über 3 Minuten, sondern wir gehen jetzt zu euch oder zu wem auch immer und wir machen ein richtig knackiges 30 Sekunden Werbespot. Also so wie man das im Fernsehen vielleicht sieht oder so, also richtigen Werbespot dafür, weil die Leute das eh nicht komplett durchkommen.
Also teilweise finde ich es gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Ich finde, ein Musikvideo bringt meistens nochmal ein bisschen mehr für den Track und ist dann halt nochmal irgendwie eine andere Art und Weise, dann halt das zu visualisieren, was halt textlich dann halt, ne, dementsprechend halt irgendwie verarbeitet wird. Und so ein Musikvideo kann dann halt auf jeden Fall nochmal so eine Single mehr nach vorne bringen, als wenn man sie halt nur bei Spotify raushält. Wenn du das Video auch dann wieder so kreativ gestaltest, dass es dann halt irgendwie eine viral gehen, ist halt meistens nicht so einfach. Das ist halt nicht, also es ist halt so, ne, man versucht immer halt irgendwie einen Schocker zu machen oder irgendwie ein Musikvideo zu kreieren, was dann halt am Ende hängen bleibt und wo die Leute drüber sprechen. So, und wenn du das halt schaffst, dann ist es ja eigentlich vorteilhaft, dann eher eine Art von Musikvideo zu machen, wo du halt vielleicht mehr Reichweite generierst, als dann halt einfach nur eine Spotify-Single. So. Ob man jetzt aber dann sagen könnte, man macht dann halt jetzt so einen 30-Sekunden-Werbespot für eine Band, da gibt es bestimmt auch irgendwie schon ein paar Vorteile. Da habe ich mir jetzt auf jeden Fall noch keine Gedanken zu gemacht.
Die Ausspielung wäre halt völlig anders, ne, als so ein Musikvideo.
Ja, aber würde halt jemand irgendwie dann halt jetzt gerade bei, also das wäre halt tatsächlich Werbung, wenn ich jetzt durch Instagram oder durch Facebook gehe, müsste mir das ja irgendwie dann angezeigt werden und ob ich dann halt irgendwie da dranbleibe. Aber ich würde, glaube ich, aktiv jetzt nicht irgendwie auf YouTube gehen oder auf eine andere Abspielplattform und sagen so, oh, ah, da ist der neue 30 Sekunden Werbespot von Band XY, so, weil
Wenn man die Band kennt,
dann kennt man die. Und ich glaube nicht, dass man dann halt, also ich, wenn eine neue Band oder wenn eine Band halt jetzt ein neues Album rausbringt, bin ich eher gespannt darauf, okay, einen Teaser zu hören, was da halt gerade jetzt im neuen Album passiert. Ich möchte halt mit der Musik oder halt mit dem Video konfrontiert werden, als dass die Band halt da jetzt auf einmal steht. Und ja,
die Frage ist ja dann oft immer, wenn du sagst, du bist Fan, das ist immer so der eine Fall, die erreicht man, würde ich jetzt mal behaupten, relativ gut und schnell, ja, so. Egal womit, aber es geht ja auch immer darum, wie erreiche ich neue Leute. Und die, da ist ja die Hürde schon sehr groß, sich ein Musikvideo mal komplett anzugucken.
Ja, aber das gibt einem aber ja die Gelegenheit, finde ich, sich voll auf den Künstler einzulassen. Also wenn ich jetzt einen Werbeclip schalte, wo ich jetzt Rapper Hans Franz bin und ich sag, wie toll ich rappe, dann kann das ja aber auch jeder machen. Und wenn das jetzt der neue Trend wird, dass alle Leute sagen, yo, hier, ich bin der neue Typ und hört mir mal zu und ich habe die und die Vorgeschichte, aber im Endeffekt macht das ja ein Musiker bestenfalls über seine Musik, also dass er sich ausdrückt, dass er sagt, weiß ich nicht, solche Klamotten ziehe ich an, ich filme mich jetzt lieber mit einem alten Opel Astra auf dem Feld, anstatt mit einem Lamborghini in einer Halle oder so. So, und dadurch drückst du ja, also gibst du ja, du zeigst deine Fresse, du zeigst deine Klamotten, wie dein Video aussieht, spiegelt dich ja wieder und bestenfalls durch deine Musik gibst du ja auch das raus, was du zu erzählen hast. Und also das ist ja, also entweder lasse ich mich als neuer Hörer darauf ein oder nicht, aber und ich glaube auch, du hast jetzt gerade gesagt, dass die Klickzahlen zurückgehen, aber ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, dass einfach das Angebot größer ist und genau, die sich weiter verteilen. Aber also die Klickzahlen bei YouTube generell oder der Zugriff, der Drang nach Musikvideos, der wächst ja enorm, also der geht ja nicht zurück. Das heißt, ich glaube nicht, dass das Musikvideo in meiner Anwesenheit auf diesem Planeten irgendwann mal aussterben wird, weil das war schon vor 30, 40 Jahren cool und das wird auch in 30, 40 Jahren noch weiterhin cool sein, weil, also, was gibt's denn Geileres, als das, ein Gefühl von deinem Track, deiner Musik mit noch Video mehr zu transportieren oder in eine Richtung zu geben, als ein Musikvideo, also dazu die entsprechenden Visuals zu geben.
Okay, ist klar. Wie nehmt ihr das wahr, wenn ihr Musikvideos dreht? Brauchen Bands viel Input noch? Ideen, kreativen Input?
Ja, eigentlich, also ich glaube Ideen.
Je nachdem, in welchem Genre du bist, ja.
Okay. Ja, also Ideen haben viele Künstler, aber es ist immer ein Unterschied, ob du aus einer Video-Direction eine Idee entwickelst oder aus einer Nicht-Video-Direction, weil also eine Idee ist immer gut, aber man muss ja dann auch immer gucken mit den Mitteln, was ist möglich und passt das auch zum Beispiel zu der Songstruktur. Das ist zum Beispiel auch was ganz viele quasi vergessen und ja, dann passiert das und dann kommt der und in dem Story-Element springt der dann den Dings runter und dann hört man aber einfach den Song und sagt so, ja, aber also wenn du das jetzt so und so erzählst, dann wird er jetzt quasi in dem ganz ruhigen Teil würden die Köpfe fliegen und wenn es dann quasi zur melodischen Hook geht, so, dann liegt er schon auf dem Boden und das wird gar nicht passen und ich glaube, viele Bands haben auch gute Ideen und gute Einfälle und wir sind dann eher dafür da, das Ganze zu ordnen und geil aussehen zu lassen und so zu planen, dass es halt auch realistisch wird. So, ne? Und ganz viele kommen aber auch und sagen, ey, ihr seid geil, macht mal was. So. Also ich feiere euren Style, denkt euch da was aus und es wird bestimmt gut, so, weil das, was ihr jetzt gemacht habt, ist geil. So. Und dann
liefert man halt einfach ein paar Konzepte, Ideen und dann ist es ganz oft so, dass man halt mit Künstler und oder Band oder Management dann halt einfach anfängt, das zu entwickeln in die Richtung, in die es halt gehen soll.
Was sind eigentlich gerade so Trends, stell ich mir gerade die Frage, so hinsichtlich Farbgebung, Stilistik, Inhalt, Technik, wie auch immer, also was ist gerade so modern oder was kommt gerade so?
Also es ist irgendwie momentan alles da.
Ja.
Was halt jetzt in den letzten Monaten halt sehr, sehr viel benutzt wurde, ist, finde ich, sehr viel in den Formaten spielen mit 4:3. Man hat angefangen, in großen Produktionen analog zu filmen, tatsächlich auf Film, dreckig, nicht mehr alles glatt gebügelt.
Grain,
ja genau, dass du halt richtig Grain? Viel Körnung auf dem Bild hast, dass es halt nicht perfekt aussieht, sondern dass es halt einfach ein bisschen dreckig gestaltet. So.
Ja.
Okay. Aber das ist halt dann auch wieder...
Parallel existiert aber dann auch das Hochglanzvideo mit 10 Meter Setbau und alles ist wie eine Commercial ausgeleuchtet und ich glaube auch, also ich finde es auch immer doof, auf Trends einzugehen, weil eigentlich muss man ja gucken, wenn man jetzt, also wenn wir jetzt nur vom Musikvideo sprechen, wenn du ja einen Song hast, so, dann gibt der dir ja etwas so und jetzt da zwangsläufig den Trendstil reinzupacken oder jetzt Neonröhren reinzupacken, weil die gerade überall sind, ist ja eh erstmal scheiße, weil die sind ja schon überall und B, wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht so, ne? Und wenn du halt ein Schwarz-Weiß-Video auf dem Feld siehst, so, dann dreh das doch, egal ob das ein Trend ist oder nicht, weil dann ist es ja vielleicht auch gerade cool.
No. Wie informiert ihr euch eigentlich so über technische Trends, Techniken und so weiter vor? Ist das einfach Technik nur durch, gibt es da spezielle Anlaufpunkte im Internet, Magazine oder ist das wirklich so aufmerksam zuschauen, Filme gucken, Serien gucken? Aber da habt ihr gar keine Zeit für, ne?
Nee, also wenn wir jetzt wirklich auch nur auf die reine Technik gehen und jetzt die Technik erfährst du ja nicht, indem du dann halt beispielsweise die neuen Serien guckst oder die neuen Filme, weil im hohen Segment ist es alles genau das Gleiche. Also so viel tut sich da nicht. Und wir haben uns halt auch eine sehr professionelle Kamera Ende letzten Jahres gekauft und das ist halt, gehört halt schon so mit zu den besten Teilen. Und wenn, dann gehen wir halt auf den Verleih, weil das einfach Sachen sind, die man sich halt einfach nicht mehr kaufen kann, weil die einfach viel, viel, viel zu teuer sind. Und da müsste man halt wirklich alles investieren, was man halt nur hat. Und selbst dieses Geld würde nicht ausreichen, um halt das zu kaufen, was man halt gerne hätte oder was man halt bei den großen Produktionen braucht. Und da kommt halt ab und zu mal wieder irgendwie was Neues raus. Aber eigentlich ist alles das Gleiche.
Okay.
Ob die Kamera dann halt jetzt irgendwie, da tut sich jetzt nicht viel. Und die besten Mitstreiter, die man halt jetzt irgendwie oder mit denen man gerne arbeitet, ist halt irgendwie Red oder Ari.
Mhm.
So, natürlich bringen die dann halt jetzt die neue Kamera raus, aber die muss man sich dann halt irgendwie nicht anschaffen und man braucht sie nicht unbedingt, weil die Kamera, die es halt jetzt auch gerade schon beim Verleih gibt oder die vor 2-3 Jahren rausgekommen sind, die bringt im Endeffekt genau die gleiche Qualität. Und irgendwann hat man halt so ein Limit erreicht, wo es natürlich besser geht, aber man braucht es halt nicht. Mhm. Und da ist halt, okay, was brauche ich, wie viel muss man da halt jetzt in diesen neuen Technikaspekt investieren? Und wenn dann ist, also die Kamera bei den Kameras tut sich dann halt tatsächlich nicht mehr so viel und man guckt dann halt eher, dass man halt im Lichtbereich oder halt durch Grip und andere Faktoren halt irgendwie schaut, dass Endergebnis deiner Kasse zu machen. Oder du fängst an, Sets zu bauen. Dass man halt nicht sagt, okay, wir haben halt die Location, die wir uns nehmen, sondern du brauchst oder du gehst ins Studio, aber Technik.
Da aber um auf die Frage zurückzukommen, weil im Endeffekt, also wie informieren wir uns? Ich glaube, weil, das ist im Endeffekt eigentlich eher so projektbezogen, glaube ich. Also bei uns ist das immer so, also wir denken uns was aus, zum Beispiel jetzt ist für ein nächstes Video eine Tarantino-artige Schlacht geplant. Ob die jetzt umgesetzt wird, wissen wir noch nicht, aber so. Und dann gucken wir halt, okay, krass, haben wir noch nie gemacht, okay, wie hängt man jetzt eine Person an Drahtseilen auf, dass die hochgezogen wird, dass die in Slow-Mo den Uma Thurman-Kick macht, so. Ich glaube, so ist das halt auch, oder wir wollen das und das Lichtset aufbauen. Was gibt's für Lampen? Okay, krass, es gibt akkubetriebene Neonröhren. Ah, krass, es gibt die und die Dings. Also, wir lernen eigentlich immer dazu, indem wir uns neue Herausforderungen stellen und dann spezifisch suchen, würde ich sagen.
Ja, wobei, ich war dann halt schon wieder weiter, stimmt schon, aber irgendwo ist halt... Es ist halt eigentlich immer das Gleiche. Wenn du halt einmal weißt, was beim Verleih ist, dann kannst du damit arbeiten. Okay. Und da kommt so viel Neues halt nicht dazu, sondern das ist halt nur die Machart, wie kriegen wir halt tatsächlich dann halt jemanden zu schweben oder Projektbasis.
Und selbst wir kennen ja auch noch nicht mal alles aus dem großen Filmbereich. So.
Ja.
Also da haben wir ja auch noch wahrscheinlich, also wir lernen, also selbst jetzt, wo man das schon 5 Jahre intensiv macht und glauben könnte, man kennt relativ viel, dann gibt's noch die Klemmen und die anderen Stative, die dahin und das und hier. Ja, und
weil du dich damit nicht noch, so interessierst.
Ja, das ist eine andere Sache, aber also man kriegt ja immer trotzdem noch neuen Input von Sachen, die schon jahrelang da sind, so, weil das halt einfach auch eine riesige Welt ist, so in allen Bereichen.
Habt ihr eigentlich Vorbilder?
Boah... Nein, also ich glaube auch, also ja, was heißt Vorbild? Also klar gibt es Leute, wo ich sage, okay, da feiere ich alles durchweg so.
Binnen.
Aber ja, ich bin zum Beispiel jetzt riesengroßer Tarantino-Fan so, aber das ist auch wieder nicht anwendbar jetzt irgendwie auf das, was wir machen, also vielleicht teilweise oder wo ich jetzt gerade die Kill Bill-Sequenz gesagt habe. Da ist natürlich geil, wenn man sich hier und da mal inspirieren lassen kann oder auch eine Hommage macht oder auch sich da irgendwelche Sachen rausmacht, so, weil das ist einfach Film, also es war ja immer schon das Zitat von dem Zitat und von dem Zitat und das ist auch geil so, aber ja.
Ich finde, man orientiert sich eher an großen, erfolgreichen Firmen als an einzelnen Personen.
Gibt's da Namen?
Natürlich, da gibt's auf jeden Fall Namen, also beispielsweise was Phil vorhin gesagt hat, Easy Does It aus Berlin, Dojo Werbeagentur aus Berlin, dann hast
Dolphins,
du halt irgendwie... 100
Black Dolphins, gerade aktuell halt sehr stark.
Ja, finde ich jetzt nicht so, aber dann halt wieder so die Geschmackssache. Oder wenn wir halt mehr im Bereich Werbung gehen, dann ist es halt irgendwie ein Saltwater, Big Fish Productions, dann hast du noch einen Peoplegrapher. Und das sind halt eher Leute, auf die man halt irgendwie schaut und versucht, oder man hat so halt, okay, da wollen wir auch hin. Genau das wollen wir halt auch machen. So. Und da hast du halt, also klar, hinter den ganzen Sachen, aber da stecken halt so viele Köpfe hinter und am Ende ist das Endergebnis halt nicht nur von einer einzigen Person, wie beispielsweise bei einem Film, wobei das halt auch bei Quentin Tarantino, der wird ja auch seine Zuarbeiter haben, die ihm dann halt irgendwie was umsetzen oder was schreiben. Klar. So, das kommt dann nicht immer nur aus von einer Person, sondern es ist halt ein Zusammenschluss von sehr vielen kreativen Leuten und man sagt, okay, ne, nicht Person XY hat es gemacht, sondern Firma hat das neue Video gemacht und geil, was sie da halt geschaffen haben. Okay. Lass uns versuchen, auch irgendwie in die Richtung zu gehen und ich habe auch Bock auf so ein Projekt. So.
Wenn man jetzt so in die Zukunft guckt, habt ihr da gerade schon auch in der nahen Zukunft, gibt es da noch Projekte, die ihr gerade so habt? Also jetzt gar nicht so Aufträge, sondern wirklich so für euch, für die Firma?
Was ja, so anliegt? Da sind wir wieder beim Punkt, glaube ich, dass wir das schon ganz oft vorhatten und nie geschafft haben und deswegen wahrscheinlich noch ganz viele alte Visionen haben, die jetzt vielleicht teilweise auch schon wieder hinfällig sind und wir, glaube ich, jetzt so mittlerweile auf dem Punkt sind, wo wir sagen, ey, ganz ehrlich, müssen wir noch so viel planen? Also irgendwie ist jetzt 5 Jahre alles anders gekommen, als es ist und irgendwie, egal ob Rückschlag oder nicht, hat das wieder irgendwie dann eine neue Tür geöffnet oder weiter. Also ich glaube, jetzt mittlerweile sind wir auf dem Stand, wo wir sagen, ey, irgendwie entwickelt sich das weiter und wir lassen das so auf uns zukommen, wie es kommt. Man kann natürlich gewisse Schritte in Richtung
machen.
Sobald
tatsächlich die erste Woche kommt, wo man nichts zu tun hat, wird man dann halt doch noch ein bisschen panisch so und denkt sich so, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wann kommt der nächste Auftrag? So, ist es jetzt das Ende?
Aber dann plant man wieder was.
Ja, und dann verändert sich das wieder, ja.
Okay. Ja, krass. Ich bin durch, die Stunde ist jetzt um.
Ja.
Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ja, jeder, der in irgendeiner Form Videomaterial braucht, sollte sich unbedingt bei Cinekeeper melden in Dortmund. Und ja, vielen Dank. Mach's gut.
Danke dir.
Ciao. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war der Podcast mit Kevin und Philipp von Cinekeeper. Da waren einige spannende Sachen dabei. Es ging nicht nur um Musik und Musikvideos, sondern auch um eine andere Branche, um die Filmbranche oder die Werbebranche, die Kreativbranche. Aber wir wollen auch immer mal wieder ein paar Ausflüge in andere Bereiche unternehmen, um uns da zu informieren. Und wenn euch das Thema Filme und Filmemachen weiter interessiert, denkt auch daran, den Podcast mit Mirko Witzki zu hören, den ich schon vor einigen Wochen aufgenommen habe. Ansonsten, jeden Sonntag um 9 Uhr gibt es den nächsten Podcast. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.